Morgen, auch von meiner Seite. Während die meisten jetzt zurück zu ihrem Sitzplatz finden, willkommen auch für die, die im Livestream zugucken. Ich freue mich, mit euch auch hier zu sein und auch da bei euch vielleicht im Wohnzimmer oder wo auch immer ihr da zuguckt, im Auto, unterwegs, was auch immer. Sehr schön. Ich möchte kurz einfach mal beten und dann hoffentlich finden wir alle unsere Plätze und dann können wir loslegen mit der Predigt. Vater, ich komme einfach als dein Kind, deine Tochter. Ich habe nichts Besonderes in mich, aber du hast hier ein Wort mitzuteilen. Du möchtest jeden hier etwas sagen. Du möchtest unsere Herzen berühren. Und ich bitte, dass du jetzt einfach mich salbst und dass du meine Worte, meinen Mund dafür gebrauchst, dass es deine Worte sind und nicht meins. Komm und bewirke und bewege du hier unter uns und auch da, wo die Leute im Wohnzimmer oder unterwegs sind. Jeder, der einfach zuhört, ich bete, lass diese Botschaft einfach lebendig sein und von dir erfüllt sein und Herzen berühren. In Jesu Namen. Amen. So, ich habe am Dienstag, es gibt hier dienstags abends von 18 Uhr bis 19 Uhr Gemeindegebet, so ein Gebetstreffen. Ihr seid alle willkommen, wenn ihr mal Zeit habt nach der Arbeit oder am Tag, besonders in der Ferienzeiten, ihr seid hier herzlich willkommen. Wir treffen uns in diesem Raum. Es ist groß genug, dass wir Messen so verteilen können und beten können und sowas zusammen. Und wir halten die gleiche hygienische Regelungen, dass es auch sicher hier ist für die Gebetszeit. Also ihr seid herzlich willkommen. Und diesen letzten Dienstag, als wir im Gebet waren, haben wir einfach Gottes Herz für die Gemeinde gesucht im Gebet. Hey Gott, was ist dein Herz? Und ich habe sehr, sehr klar und sehr stark gespürt eine Antwort, was Gottes Herz, zumindest für diese Zeit, für diese Botschaft, für uns als Gemeinde. Und ich habe gehört, und so gespürt, er hat so eine Sehnsucht nach uns, seine Gemeinde, dass wir ihm vertrauen. Er hat so ein Verlangen, eine Sehnsucht. Es bewegt sein Herz. Etwas in ihn macht so, oh, ich will. Und er hat so eine Sehnsucht nach uns, nach dir, nach mir, dass wir wachsen und lernen, richtig zu vertrauen, richtig uns verlassen können auf ihn, richtig alles mit ihm durchzugehen. Und da habe ich ein paar Bibelstellen so bekommen und ich habe gefragt, okay, Gott, dir vertrauen, aber in welchen Bereichen und was bedeutet das? Wir kommen gleich dazu, aber erst möchte ich ein bisschen erklären, was ich meine mit dem Wort Vertrauen. Weil dieses Wort ist manchmal in der Bibel mit Glauben übersetzt und manchmal mit Vertrauen und manchmal mit Verlassen und manchmal mit Verschiedenes übersetzt. Und ich finde es sehr interessant, was alle Möglichkeiten, Beschreibungen es gibt von dem Wort. Man sagt zum Beispiel, ja, ich glaube, es sieht aus wie Regen. Aber man sagt nicht unbedingt, ich vertraue, es sieht aus wie Regen, wie Regen, dass es regnet. Man sagt Unterschiedliches. Da Vertrauen ist etwas, was mit Beziehung zu tun hat. Es hat mit dieses, hey, er ist nicht nur irgendwo da draußen und er hat irgendwas geschrieben in der Bibel und ich denke irgendwas so, sondern es hat eine Connection, eine Verbindung. Vertrauen ist in einer Person und nicht unbedingt, ich glaube irgendwas oder ich habe Hoffnung auf etwas. Das ist alle Glauben in etwas oder Hoffnung auf etwas ist auch gut, ist auch wichtig, ist auch ein Teil davon, von christlichem Glauben. Aber dieses Vertrauen hat, ich vertraue in eine Person. Und ich möchte gerne kurz aus dem Alten Testament sogar einen Bibelstellen, sehr bekannte Stelle, die ist Sprüche, Kapitel 3, Vers 5 und 6, können wir das zusammenlesen, wo da steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und hier steht dieses Wort Vertrauen und sogar gleich das nächste, erkenne ihn auf all deine Wege. Und das ist zwei eigentlich die Gedanken von Vertrauen zusammen. Wenn ich jemand vertraue, ich vertraue in eine Person, ich verlasse mich auf den, und dieses Wort ihn erkennen auf alle deine Wege, dieses Wort auf Griechisch, die Urtext bedeutet, jemand wahrzunehmen, ich erkenne, jemand ist da, ich erkenne die Person, ich unterscheide, dass wer diese Person ist vor mir, ich kann unterscheiden, was das ist, und ich erkenne die Person, so wie wenn ich guck mal hier rechts und ich sehe unseren Pastor, der im Sabbat eigentlich ist, aber ich erkenne ihn, ich kenne ihn, ich habe Freundschaft mit ihm, ich erkenne ihn, da ist Beziehung damit drin. Oder ich erkenne jemand anders, den ich oft sehe, und ich freue mich, dass der da ist oder dass die da ist, ich erkenne ihn. Und hier steht, vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinem Verstand, was du siehst und was du hier jetzt vor Augen hast, hier vielleicht in deiner Zustand, aber erkenne, sehe ihn und erkenne, dass er da ist, nimm ihn wahr, unterscheide, wo ist er und wer ist er in jedem Zustand, auf allen deinen Wegen, und er wird deinen Weg dann ebnen. Anders so gesagt, egal welcher Zustand oder Umstände du dich darin findest, finde ihn, fokussiere auf ihn, erkenne, wo ist er und wer ist er mittendrin, jetzt, in diesem Zustand, in diesem Moment, und geh mit ihm durch, weil er wird dich dann deinen Weg ebnen und dir helfen, da durchzukommen. Und auf diese Erkenntnis, wer er ist, darauf können wir uns verlassen. Und das ist Vertrauen. Vertrauen auf dem Herrn von ganzem Herzen in alle Zustände. Und ich habe dann gefragt am Dienstag, Gott, in welche Bereiche, wie möchtest du auf dem Herzen, dass wir lernen, dass wir wachsen, dir zu vertrauen? Und sofort kam mir, wir vertrauen auf ihn, in einer Person. Und wer ist er als dreieinige Gott? Wir vertrauen ihm, dass er unser Vater ist, unser Aber. Und damit werden wir heute mehr vertiefen. Aber wir vertrauen auch, dass Jesus unser Retter, unser Herr ist, der auferstanden ist und der Sieger ist. Und dass er uns den Weg bereit gemacht hat in den Himmel. Wir vertrauen auch der Geist Gottes, der Heilige Geist, der unser Beistand ist und der mit uns durch jeden Zustand und alles geht. Und die letzte zwei werde ich in zwei Wochen ein bisschen vertiefen, wenn ich wieder mal dran bin zu predigen. Und wir werden mal weiter sehen. Und ich freue mich schon. Ich habe schon coole Ideen, wie wir das alles machen können zusammen. Aber heute möchte ich diesen Bereich von, er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass er unser Vater ist. Er möchte, er sehnt sich, sein Herz sehnt sich danach, dass wir als seine Gemeinde, als seine Kinder, dass wir ihm vertrauen, Papa, du bist da. Dass wir ihn erkennen, denn sein Vaterherz, auch wenn unsere Umstände vielleicht nicht so leicht sind oder es sind vielleicht so voll und beschäftigt, dass wir versuchen, irgendwas von ihm zu finden. Er möchte, dass auch da wir vertrauen, wir erkennen, wir unterscheiden, wir sehen, er ist hier, jetzt, mit mir als mein Vater. Und er geht mit mir in allem. Ich habe eine Phrase, einen Spruch, was ich diese Woche richtig mitnehme und was ich versuche zu üben und wo ich persönlich für mich das wahrnehme und versuche darin zu wachsen. Auf Englisch ist es Continual Presence of God oder die beständige, kontinuierliche, unaufhörliche Gegenwart Gottes. Er ist jetzt da und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Frisch da aus meinem Vater. Und das so dieses immer wieder, jede Sekunde wahrzunehmen. Er ist da. Und er geht mit mir. Und ich kann auf ihn verlassen. So, Sam, ich möchte dich nach vorne bitten. Sam wird mein Jesus oder mein Vater heute spielen. Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Ich habe gebetet, Vater, wie, das sind so viele Bereiche, wie möchtest du, dass wir dir als Vater vertrauen? Und er hat mir zwei Bereiche gegeben. Ganz besonders für uns als Gemeinde heute. Er hat mir das erste Bereich mit Versorgung gesagt. Er ist unser Vater und möchte uns versorgen. Und der zweite Bereich ist Vergebung. Er ist unser Vater, der uns vergibt und er hat versorgt. Er hat seinen Sohn gegeben, dass wir eine absolute Sicherheit haben können. Er verzeiht uns. Er versöhnt uns und er wird uns wiederherstellen, wenn wir umkehren, wenn wir zurückkommen, nachdem wir vielleicht Mist gebaut haben. Und ich habe hier so ein Seil und Sam wird hier der Vater spielen in meinem kleinen Beispiel hier, was es bedeutet, dass ich nicht auf mich selber verlasse, sondern ich verlasse mich und vertraue in einer Person. Ich vertraue nicht, also dieser Seil ist schon cool, aber dieser Seil alleine würde mich nicht unbedingt halten, wenn ich hier einfach so mal umkippe. Der Seil selber kann mich nicht halten, wenn nicht jemand den Seil festhält als ein Anker. Und wenn er als Jesus oder als Vater, der ist mein Anker für mich, der hält fest den anderen Ende dieses Seils, dann kann ich sagen, okay, ich kann mich nicht auf mich verlassen, sondern ich kann mich auf ihn verlassen. Und ich kann so nach hinten ein bisschen so gehen und ich kann so, aber weißt du was? Oft in Versorgung oder in meine eigene Kämpfe mit Vergebung oder ich baue Mist und dann denke ich, hey, ja, ich weiß, Jesus verzeiht mir, ist halt für meine Sünden so, aber ich fühle mich immer noch schuldig oder ich schäme mich immer noch und ich kämpfe vielleicht mit Verurteilung oder Schuldgefühl. Und ich mache mal so, ja, okay, ich vertraue. Aber wenn er nicht festhält, oh, ich kann es immer noch so ein bisschen das retten. Aber mich ganz, von ganzem Herzen, mich richtig zu verlassen, ich muss wissen, er hält fest. Ich kenne ihn und ich erkenne ihn in diesem Moment. Und es ist ganz anders, wenn ich in Versorgung zum Beispiel mich richtig loslasse und sage, okay, wenn er jetzt nicht festhält, ja, da bin ich ein Problem. Das ist was anderes. Wenn ich sage, okay, ich habe meinen Job verloren, ich habe kein Gehalt mehr oder ich brauche einen Job, vielleicht bin ich auf der Suche. Oder vielleicht eine andere Versorgung von Gnade oder von Hilfe in einer Beziehung oder Verschiedenes. Herr, ich brauche Versorgung. Und ich so, aber ich muss auch arbeiten, ich muss irgendwas so machen und ich bin so hier. Aber wenn du nicht das machst, dann mache ich. Und ich habe dann noch die Möglichkeit, so ein bisschen so zu weichen und für mich was zu tun. Und meine Sorge ist dann ein bisschen so links und rechts und ich schaue nicht ganz genau auf ihm. Aber wenn ich erkenne, ich brauche Arbeit und es gibt Armut auf die Welt und ich weiß, nur nicht weil ich Christ bin und nur nicht weil ich in Jesus glaube oder sowas, ist alles dann easy in meinem Leben und ich bin sofort versorgt und alles ist kein Problem. Manchmal, es gibt Armut auf die Welt, es gibt Sachen, die nicht einfach, auch für uns Christen. Aber wenn ich in meiner Armut und in meinem Zustand und in meinem Schmerz und in meine Bedürfnisse und sogar meine Not, anstatt Sorgen auf das und das und versuchen in meiner Leistung, in meiner Kapazität irgendwie meine Sorgen, ich muss das irgendwie schaffen, weil wenn ich es nicht kriege, dann bin ich einfach pleite, dann nicht nur pleite, dann bin ich hoffnungslos. Ich brauch's, ich muss. Aber wenn ich auf ihn schaue, sage Gott, du Vater, aber du kennst meine Bedürfnisse. Du weißt, ich bin nicht nur hier, sondern ich bin hier. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann gehen wir diesen Weg zusammen. Danke sehr. Kannst du es einfach mal hier lassen, erstmal. Ich finde es sehr interessant, wie viel Jesus eigentlich über Geld und finanzielle Versorgung gesprochen hatte im Neuen Testament, in der Bibel. Und auch die Prinzipien dahinter war oft aus seiner Zeit und in seiner Kultur da. Und in der Kultur von Jesus, wenn wir sprechen über Vaterschaft und Geld oder Materialismus und verschiedene Reichtum, wohltuend, oft, das war etwas, was Vater und Sohn zusammen besessen hat. Die hatten nicht unbedingt so viel Münzen oder so viel Geldscheine oder Euros und sowas wie wir. Ihre Reichtum, so war die Erbe, die sie hatten. Das Erbbesitz, was sie hatten. Das Haus, das Land, die Vieh und die verschiedene Acker und so verschiedene Geschäfte und was sie da, das war ihre Reichtum, das war ihre Wohltun und ihre Geld sozusagen in seiner Kultur. Und in seiner Kultur, der Vater und der Sohn haben das gemeinsam besessen. Wenn der Sohn groß und mündig geworden ist und hat eine Frau zu sich genommen und so weiter, er würde oft anbauen auf dem Haus oder in der Nähe von dem Haus von dem Vater. Und sie würden zusammen das Land und zusammen das Geschäft machen und zusammen, er war die Erbe. Und wenn der Vater dann geht und gestorben ist, der hat dann alles wieder übernommen und seine Kinder und so und ging es durch die Generationen. Vater und Sohn oder Vater und Kind haben es zusammen gemacht. Deswegen, wenn der Sohn hingeht und macht irgendeinen Geschäftsvertrag, es war, als ob der Vater es getan hat. Er ging im Namen des Vaters, aber weil er der Sohn war, konnte er genauso mit der gleichen Autorität wie des Vaters. Deswegen sagte Jesus oft in seine Gleichnisse, oh, die Leute, die, wenn ich meinen Diener geschickt haben, um irgendeinen Vertrag abzuschließen, und das hat nicht geklappt, dann sende ich meinen Sohn. Weil der war der Erben. Und der könnte in der Autorität des Vaters handeln oder den Vertrag oder so etwas Geschäft leisten. Und Jesus sagt sehr viel zu dieses Gemeinsamsein. Wenn wir Versorgung brauchen, wo immer du bist, und vielleicht hast du Not, vielleicht merkst du, es geht mir nicht so gut gerade. Und ich weiß nicht, wo ihr alle seid, ich kenne eure Zustände nicht, aber ich weiß, dass es gibt vielleicht Angst vor einer wirtschaftlichen Krise und es gibt weltweit wegen die Coronavirus und wegen Verschiedenes, was los ist und wegen die politischen Sachen, die gerade los sind. Es gibt viele Angst und viele Leute haben vielleicht nur Kurzarbeit oder haben sogar ihr Job verloren. In andere Länder ist noch schlimmer als hier in Deutschland. Das hat dann auch vielleicht Auswirkungen rundherum und vielleicht gibt es sogar Ängste oder Tatsache, man spürt es schon. Wo immer du bist heute, ich möchte dich ermutigen, Gott, der Vater, aber der sieht dich und er sagt, du bist mein Kind, wir sind in diesem Zustand zusammen und du bist gleich Erbe oder Erbin mit mir, mit Jesus, mein Sohn. Und verlasse dich, halte fest, verlasse dich auf mich. Mach dir keine Sorgen, ich muss. Mach dir keine Sorgen. Es gibt Sorgen, aber fokussiere mitten in der Sorgen auf mich und zusammen werden wir diese Zeit überbrücken und überstehen. Ich möchte das deutlich so zeigen in den Text, wo Jesus gesagt hat, wie wir keine Sorgen, unnützen Sorgen. Also manche Sorgen gibt's. Wir haben Stress, wir haben Sorgen in der Welt. Aber unnützliche Sorgen sind das, was uns gar nicht hilft. Sind nicht, wir können nichts dafür. So Matthäus 6, 25, er sagt eine ganze Reihe, ich nehme nur so einen kleinen Abschnitt, 25 bis 27. Jesus sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn eure himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen, euer Leben auch nur einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und wenn wir ein bisschen weiter, er geht weiter in diese Themen und dann sagt er so eine schöne Zusammenfassung ab Vers 32, lesen wir das auch. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen, die so nicht im Vertrauen sind, sondern sie hier, ich muss das und das, okay, das mit Gott kommt später vielleicht. Erstmal muss ich das und das und das ordnen. Eure himmlische Vater, es ist diese Beziehung. Er ist ein Papa. Eure himmlische Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, den Fokus auf ihn setzt, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Den letzten Vers. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wir machen so viel Sorgen und ich möchte dir zusprechen, Gott sieht, der Vater sieht dein Herz und er möchte dir zusprechen, wo du vielleicht belastet bist, was ist dann morgen, was kommt, was ist mit der Wahl in USA, was ist mit der Wahl in Deutschland, was wird hier, was wird das, was hat das für eine all diese Sorgen um der Zukunft, all diese Dinge können uns richtig belasten und ablenken von unserem Fokus, von derjenigen, von dem, in dem wir vertrauen und uns verlassen können. So halte, bringe diese Sorgen zu ihm, halte fest und mit dem Vater gehen. Und den zweiten Bereich in Vergebung. Das Vaterherz, ihm zu vertrauen, sein Herz ist uns zu vergeben, uns den Last von unseren Sünden abzunehmen. So oft, Jesus hat gesagt, es ist nicht eure Werke, es ist nicht eure Tun, es ist nicht, ob ihr gut genug sein könnt, das euch rettet, sondern es ist die Werke Jesu, die euch rettet. Es ist, was er getan hat. Es kommt auf seine Leistung, nicht auf unsere Leistung. Und er hat vieles gesagt, wo zum Beispiel in dem Gleichnis mit dem verlorenen Sohn, da war ein Sohn, der seine Erbe, die wahrscheinlich ein großes Stück von dem Land von seinem Vater verkauft hat und das Geld genommen hat und sowas. Der Vater hat richtig was verloren in dem Moment. Und er ging und er machte richtig viel Mist und baute Mist. Und als er zurückkam mit nix und war wahrscheinlich verprügelt und hatte, wer weiß was für Kleidung angehabt und er kam zurück und der Sohn fühlte und dachte, ich bin es nicht mehr wert, ein Sohn zu sein von dir, was ich dir angetan habe und wie weit ich weggegangen bin. Aber der Vater lief zu ihm und sagte, du bist mein Sohn, jetzt bist du wieder lebendig. Er sah ihn immer als sein Sohn. Der Vater will den Lasten und wo der Sünde uns so weit weggebracht haben und uns so unterdrückt und so verletzt haben, weil wir außerhalb von dem Vater waren und weil mit dem Vater geht es uns gut, aber weg von dem Vater kommt der Welt und kommt Sachen und die Konsequenzen können uns richtig quälen. Und das will er für uns nicht. Sein Vaterherz ist diese Last abzunehmen, uns wieder nach Hause willkommen zu heißen und uns wieder zu zeigen, wer wir sind als seine Tochter oder sein Sohn, unsere Identität in ihm, in diese Verbindung. Ich bin dein Kind, du versorgst für meine Vergebung. Ich habe hier auch ein weiteres Beispiel mitgebracht. Und während ich das aufbaue, kannst du bitte Römer 5 auf die Leinwand stellen? So, wir lesen hier kurz, was Gott sagte. Eine kurze Zusammenfassung. Hier ist, wir lesen hier gleich in Römer Kapitel 5, aber die ganze Römer Kapitel 1 bis 4 hat Paulus geschrieben und ein großes Argument mit denen so ausgetauscht. Was ist es mit Leistung und Gerechtigkeit durch das Gesetz, durch unsere Leistung, dass wir da alle die Gebote halten, und die Gerechtigkeit, die kommt durch den Glauben oder durch dieses Vertrauen, dass das, was Jesus getan hat, ausreicht. Und er hat die ganze Zeit Verschiedenes gebracht, und dann kommt so eine schöne Zusammenfassung am Ende von Kapitel 4, und er sagt, ich mache das in meine eigenen Worte, ihr könnt es nachlesen, wenn ihr wollt. Meine eigenen Worte sagt, wenn wir versuchen, durch Leistung gerecht vor Gott zu stehen, wenn wir ankommen, dann haben wir das Höchste daraus, ist, wir haben unsere Selbstgerechtigkeit. Wir haben einfach das, was wir können. Aber ich schaffe es nicht, Gottes Niveau oder Standard zu halten. Ich schaffe das nie. So, egal wie gut ich bin, meine Sünde ist wie ein Gift, die mich immer wieder vergiftet. Wenn ich gerecht vor Gott stehen möchte und ich komme durch mein Vertrauen aber, durch dieses Anker, und ich sage, okay, ich bin vielleicht so gefallen, aber ich halte fest und ich vertraue das, was er getan hat, dann was Jesus tut, ist, er zieht mich hoch und er bringt mich wieder auf die Beine. So, hier habe ich eine Stelle, Römer 5, 15 bis 21, lesen wir zusammen, und dann erkläre ich das hier mit meiner Illustration. Weil er schreibt und macht ein Gleichnis zwischen der erste Mensch, der für alle Menschen gestanden hat, das war Adam und Eva im Garten, und dann Jesus Christus, der zweite Adam war, der kam und auch als der zweite, der für alle Menschheit da stellvertretend war. Und er schreibt hier, was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denn wenn der eine Mensch, Adam im Garten Eden, durch seine Sünde, seine einzige Sünde, von dem Frucht gegessen hat, durch seine Sünde vielen, die ganze Menschheit, den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, dieser Jesus Christus, so vielen brachte. Und dieses Geschenk Gottes hat völlig andere Folgen als die Sünde jenes einen, Adam. Denn während der Sünde des einen, Adam, zu tödlicher Verdammnis führte, werden viele trotz ihrer Sünden von Gott unverdient gerecht gesprochen durch Jesus. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Wir alle werden eines Tages sterben. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, das, was er für uns getan hat am Kreuz und seine Tod und Auferstehung, wir werden dann über Sünde und Tod siegen und leben. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen, unterscheiden konnte, wie sündig sie waren, wo lag sie in Gottes Augen. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt, nach Jesus jetzt, Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. So, großer, langer Text, wunderbarer Text. Ich möchte das mit einem Gleichnis hier ein bisschen einfacher erklären. Hier habe ich ein Glas, halbes Glas Wasser, und wir nennen das hier Adam und die Welt, also die Menschheit. Hier ist ein bisschen Tinte, so wie es man finden kann. Adam hat mit einer Sünde in der Welt und kam so Gift hinein und das Ganze war so da drin. Und dann ging es dann los. Jeder, der nach Adam und Eva, die gesündigt haben, wurden dann geboren in einer Welt, wo es vergiftet wurde, wo da viele Sünde waren und wo wir keiner von uns kann sagen, oh, wir sind perfekt, wir haben nie schlechte Gedanken, nie Sachen, wo wir Eifersucht haben oder wo wir Hass oder wo wir Neid oder wo wir auf anderen so manchmal nicht so nett sind und so weiter. Und da kam durch Generationen viele, viele Sünde hinein. Eins nach dem nächsten. Generationen, Generationen, Generationen. Bis es richtig, richtig schwarz wurde. Und die Welt ist ein bisschen wie so. So leben wir in einer Welt voll Ungerechtigkeit, voll Schmerzen, voll Verschiedenes. Und er sagte, dass das Unterschied zwischen das und Jesus hier, der kam mit seiner Reinheit, der kam als Heilige, der kam geboren in diese Welt, aber sein Geist, weil er vom Heiligen Geist, der Geist Gottes geboren würde, er wurde immer mit Gott verbunden, er lebte nicht wie wir in dieser Welt. Er lebte, wie wir eigentlich, wie Gott es immer von Anfang an wollten, dass wir leben. Er lebte vollkommen und perfekt und er war der Einzige ohne Sünde. Aber wir leben in so einer Welt. Das ist so. Du und ich, sage ich mal. Ich sage erstmal ich vielleicht. Das bin ich. Ich bin in dieser Welt, lebe in dieser Welt, habe meine Sünde. So. Ich habe vielleicht viel mehr Sünde. Gib mir ein paar mehr hier. So, dass es ganz schwarz ist. Weil es gibt keinen Tag, wo ich irgendwo in meine Gedanken oder in meinem Herzen oder irgendwas, wo irgendwas nicht ganz so richtig ist. Ich muss es ehrlich zugeben. Und gerade in der letzten Zeit hat Gott Verschiedenes aufgedeckt in mein eigenes Herz, wo ich dann gemerkt habe, oh, das ist nicht nur schmerzhaft, da schäme ich mich richtig. Oh Mann, es tut mir so sehr leid. Und ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich weiß, dass durch sein Kreuz und sein Blut, er hat mich vergeben. Aber ich fühle mich immer noch schwarz oder schmutzig. Und ich kämpfe immer noch mit dieses Scham und dieser Schwere. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, was diese hier sagt, ist, ja, wir leben in einer Welt, der schwarz ist. Wir sind vielleicht auch mit unseren Sünden, wir haben das da drin und keiner von uns durch unsere Leistung kann das ändern. Aber Jesus, das Geschenk Gottes, er als Aber, als Vater, wollte uns diese Last abnehmen. Wer von euch kann jetzt die Farbe aus dieses Glas Wasser nehmen? Giovanni, kannst du? Kannst du die Farbe von dem Wasser trennen? Sicher? Aber du bist Giovanni. Oh. Ewald, kannst du als Pastor so irgendwelche heilige Schein machen oder irgendwas so? Nee, funktioniert immer noch nicht. Kann irgendjemand hier, vielleicht eine coole Jugendliche, der irgendwas hier so coole Tricks am Computer oder sowas machen können? Also wir können das nicht machen in uns, auch besonders nicht in unsere Herzen. Aber Jesus ist das Geschenk. Und weißt du, ich habe viel mehr Sünde, viel mehr Tinte hier drin als das eine, was am Anfang war. Und das eine reichte aus, um die ganze Welt und die ganze Menschheit in Sünde und dass wir unter den Tod kommen und der Tod herrscht unter uns. Aber wie viel mehr ist der eine Tat Jesu, als er am Kreuz ging, für uns? Er hat die vielen Sünde, meine viele Sünde, unsere viele Sünden, er hat es auf sich genommen, am Kreuz. Und es würde gereinigt. Er hat es rein gemacht. Nicht, weil wir etwas getan haben, sondern er hat uns und unsere Sünde auf sich genommen am Kreuz und uns vergeben. Aber ich finde es sehr interessant, weil Jesus ist am Kreuz gestorben, sein Blut reinigt uns jetzt und wir haben Vergebung. Aber wie kann ich wissen, wie fest hält diese Vergebung, wenn ich nochmal sündige? Wenn ich nochmal Tinte da rein tun, wenn ich noch etwas tun, werde ich dann wieder so schwarz? Wie fest hält es? Wenn ich vor Gott stehe, bin ich dann rein oder bin ich immer noch schwarz? Wieso kämpfe ich mit diesem Scham? Wie stark ist diese, nicht der Seil, sondern wie stark ist derjenige, der den Seil festhält? Wie stark ist das? Jesus hat meine Sünde bezahlt am Kreuz. Die Rechnung ist nicht mehr, ist bezahlt. Ich muss nicht mehr bezahlen. Aber er ist nicht nur gestorben, um die Rechnung zu bezahlen. Er ist auferstanden. So wenn jetzt, wenn Jan Gott wäre, sagen wir mal, wenn Jan Gott wäre, Jesus mit mir und meine Sünden, was er gereinigt hat durch sein Blut, ist vom Tod auferstanden und zu Gott, dem Vater, gegangen, was sieht der Vater? Ich lebe vielleicht noch in einer dunkleren Welt für eine Zeit lang, bis Jesus wiederkommt oder bis ich sterbe und ich gehe zu Gott. Aber was er sieht und wer ich bin, ist das. Ich in Jesus Christus. Meine Sünden in Jesus Christus sind nicht nur bezahlt, sondern weil Jesus auferstanden ist mit meiner gereinigten Seele und ist jetzt mit Gott in den Himmel und steht vor Gott in den Himmel, dann bin ich mit ihm geistlich in den Himmel gereinigt und wie der Sohn. Und meine, so fest ist der Seil. So fest kann ich so halten. Nicht der Seil selber, sondern es hält fest. Deine Vergebung ist fest. Deine Wiederherstellung ist fest. Die Kraft, dich zu verändern und dich freizusetzen von deiner Sünden, ist so fest wie Auferstehung von dem Toten. Wie mächtig ist es, dass er von den Toten auferstanden ist? Gibt es irgendeine Sünde, das eine größere Konsequenz haben könnte, als du bist jetzt, du, das war's. Sterben, weg, der Tod. Der Tod herrscht durch die Sünde, aber Jesus hat die Sünde und den Tod überwunden und ist auferstanden. Weil ich ihn sehe, der auferstandene König, dann, und mein, ich halte fest an ihm und an diese Enkel, dann kann ich nicht auf mein Gefühl, meinen Verstand verlassen, sondern ich verlasse mich auf derjenige, der mich festhält und mir diese Vergebung mit seinem Blut und in seiner Auferstehung Sieg mir zeigt, dass er mich so zu dem Vater bringt und mich so vor dem Vater bekennt. Und der Vater sagt, ja, ich komme. Und irgendwann, danke Jan, kommt Jesus wieder und wird die ganze Welt reinigen. Und alles, was an Sünde und alles, was von der Teufel und Mächte und Verschiedenes, wird geworfen in den Feuersee, wird so. Und er bringt sein Reich hier auf die Erde und wir werden vollkommen in seiner Herrlichkeit erleben. Und alles wird gereinigt. Und wir werden nichts mehr von Sünde, nichts mehr von Schwarze und Dunkelheit, nichts mehr, sondern nur seine Reinheit, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Annahme, sein ganzes Vaterherz will uns diese Last abnehmen. So, jetzt möchte ich mit euch zum Schluss kommen. Gottes Herz, er hat eine Sehnsucht, dass wir seine Kinder, seine Gemeinde, ihm vertrauen, ganz besonders in den Bereichen von Versorgung und Vergebung, dass wir uns nicht schämen müssen. Du, ich möchte euch sagen, ich habe richtig Mist gebaut. Und ich habe mich geschämt. Aber ich weiß, wie das ist. Ich verstehe, wie das sich anfühlt. Aber ich halte fest, dass Jesus mich festhält. Und wenn ich umkehre, wenn ich sage, nicht nur, oh, tut mir leid, aber wenn ich wirklich sage, okay, ich fokussiere nicht auf mein das hier oder das hier und ich versuche mich hier irgendwie besser zu machen, sondern ich komme zu dir, Jesus, und ich halte mich fest. Du hol mich hier jetzt heraus. Und ich gehe mit ihm dann durch diese Phase, durch diesen Vergebungsprozess. Und ich werde gereinigt und ich bin geistlich schon und ich werde transformiert von einer Herrlichkeit zu einer neuen Herrlichkeit und zu einer neuen. Und ich wachse da drin. So, jetzt habe ich drei Dinge, die ich möchte, dass ihr mit mir spricht, also nachspricht. Okay? Erstens, Gottes Herz. Zweitens, die vernünftige Antwort. Sehr gut. Dritte, persönliche Umsetzung. Okay, für die, die zu Hause sind, nochmal mit uns alle zusammen. Gottes Herz. Die vernünftige Antwort. Persönliche Umsetzung. Okay, für die, die dann später über YouTube das gucken, nochmal. Gottes Herz. Die vernünftige Antwort. Persönliche Umsetzung. Wir haben jetzt gehört, Gottes Herz. Er offenbart etwas, was er für uns hat, was er geschenkt hat und was er uns gibt und wie er da als Vater für uns da ist und dass wir uns komplett auf ihn verlassen können. Was ist dann die vernünftige Antwort von uns daran? Was sollen wir tun damit? Die vernünftige Antwort vielleicht, dass er uns versorgt oder in diese Gleichnis mit der Versorgung ist, wo ist mein Fokus? In meiner Not, in meiner Bedürfnisse, da wo ich Mangel habe, da wo ich vielleicht finanzielle Sorgen habe oder Sorgen um der Zukunft oder andere Sachen, wo ist mein Fokus? Dass wir Zeit nehmen zu reflektieren. Wo ist mein Fokus? Und wie kann ich hier jetzt wieder an Jesus den Fokus und alles wirklich ihm geben? Ich ganz persönlich, wenn ich merke, ich kriege ein bisschen so, ich mache mir Sorgen, wie ist das hier? Die ganze wirtschaftliche Sache in den USA ist richtig krass in der Tank. Und ich habe die Gemeinden, die mich unterstützen da, sie haben schon angerufen und gesagt haben, ich weiß nicht, wie viel und wie lange und so. Und es gibt unterschiedliche mit Unterstützung und Verschiedenes. Und ich denke, was kommt? Das hat einen Einfluss auf mich. Es hat einen Einfluss auf die ganze globale Wirtschaft, wenn USA in der Tank geht von ihrer wirtschaftlichen Unternehmen und so weiter. Was dann? Ich sag, okay, aber weißt du, was ich gemacht habe? Einfach mal so, weil ich auf ihn fokussiert habe. So, Gott, was willst du? Und ich schaue auf dich und du bist mein Versorger und du bist mein Vater. Und es ist nicht versprochen, dass alles perfekt wird und dass du einfach mal so boop, mir das Geld gibst. Aber ich gehe mit dir durch das hier. Und was er sagte, gib deine Zehnte. Ja, tue ich sowieso. So, ja, aber gib deine Zehnte extra. Okay? So, hab extra da hingegangen, hab so meine Zehnte gemacht. Weißt du was? Ich habe mich so gefreut, die Zehnte zu geben, weil ich habe Gehalt gehabt, um das Zehnte zu geben. Und ich dachte, ja. Und ich könnte extra freuen. Normalerweise die Zehnte ist es, ja, ich gebe die Zehnte. Ist einfach so, läuft automatisch als Dauerauftrag. Aber ich habe extra das jetzt, weil er das gesagt hat, ich mache es. Und ich habe so eine Freude empfangen. Das ist, ich sage nicht, gib eure Zehnte. Das meine ich nicht damit, sondern ich meine, der Vater geht mit uns durch unsere Not und Bedürfnisse und Sorgen. Und er hat auch etwas für uns, wo wir gestärkt werden. Also verbinde dich mit ihm. Geh mit ihm da durch. Vielleicht ist das, die Zehnte zu geben. Vielleicht hat er etwas anderes für dich. Vielleicht ist es, dass du irgendwelche Bibelstelle bekommst. Ich weiß nicht. Aber das, was zählt, ist diese Beziehung. Halte fest daran. Denk nicht und sorg für dich, sondern werf deine Sorgen auf ihn. Und dann Danksagung und anderen zu segnen, habe ich persönlich gemerkt, wie das eine vernünftige Antwort ist auf diese Verheißung und auf seine Vaterherz. Er möchte mich versorgen, dass ich ihm vertraue. Anderen zu segnen. Ich habe so oft erlebt von anderen, die mich gesegnet haben, auch wenn sie so wenig hatte. Und sie haben ihr Letztes gegeben und Gott hat sie dann so, danach so reichlich geschenkt und so. Und ich dachte, wow, ist vielleicht gut. Ich lade mich mehrmals bei denen ein, so dass Gott die noch mehr schenkt. So. Aber das ist echt krass, wie Gott das so macht für denen. Und wie Gott das macht mit mir anders. Und wie Gott das so, er hat seine Wege, er segnet. Sei ein Segen für anderen. Gib Danksagung, vielleicht gib deine Zehnte. Und was ist mit für Vergebung? Er möchte, dass wir ihn vertrauen und nicht schämen, sondern dass wir vertrauen, dass das, was er getan hat, ist mehr als ausreichend. Für mich und für die ganze Welt. Vielleicht du hast missgebaut, vielleicht du steckst da fest in irgendeiner Sünde, vielleicht du merkst, oh, da ist schon ein bisschen Überführung da. Mit irgendwas ist nicht ganz so richtig. Du musst keine Angst haben vor deinem Vater, zurückzukommen. Er liebt dich. Er möchte diesen Last von dir abnehmen. Er möchte dich befreien. Du kannst kommen und Buße tun und aufstehen gegen diese Verurteilung und diesen Scham. Verbinde dich mit diesem Anker. Der Fokus ist nicht auf, es tut mir leid und ich kehre um. Der Fokus ist auf den, der uns festhält. Wer bist du, Jesus? Und wie sicher ist meine Vergebung in dir? Du bist der, der gestorben ist und auferstanden ist. Du bist der, der tot war, aber jetzt lebt. Und du bringst meine Reinigung vor dem Vater. Dein Blut macht mich frei. Und ich fokusse auf ihn. Und in ihm finde ich seine Liebe und Annahme. Und das setzt mich frei von Scham. Also, komm zu ihm, tu Buße, verbinde dich mit ihm. Reflektiere mit Gott vielleicht über deinen Tag. Wenn er möchte, dass wir vertrauen, dass er uns vergibt, dann muss ich keine Angst haben, regelmäßig zu reflektieren über meinen Tag. Ein bisschen so meinen Tag so durchzuprüfen. Hey Gott, war da etwas in meinem Tag, was mich näher an dein Herz gebracht hat? Wo habe ich gespürt deine Gegenwart? Wo habe ich gemerkt, hey, das ist etwas, wo du da drin warst? Und war da etwas und was war das, was mich vielleicht ein bisschen von dir weggenommen habe? Was war da? Was war da in meinen Gedanken? Wo fühlte ich mich alleine oder weg oder außerhalb deiner Gegenwart? Und dann prüfen und schau mal mit ihm. Und dann, was sollst du vielleicht aufhören? Und was sollst du vielleicht anfangen? Zeit zu reflektieren, Zeit Buße zu tun, Zeit zu sehen mit Gott. Jeder von uns, wenn sein Vaterherz, er möchte, dass wir ihm vertrauen, seine Vergebung steht fest, er liebt uns, da ist es bodenständig, er hält. Dann muss ich keine Angst haben, mit ihm zu reflektieren und immer wieder zu ihm zu kommen und Buße zu tun und zu kommen. Also, was sollst du vielleicht aufhören? Was sollst du vielleicht anfangen? So, das ist die vernünftige Antwort. Wer erinnert noch das Dritte? Gottes Herz, die vernünftige Antwort und persönliche Umsetzung. Das ist jetzt für dich. Das ist deine Hausaufgaben. Ich kann das, weil es ist unterschiedlich. Es ist persönliche Umsetzung. Wenn das die vernünftige Antwort ist, jetzt ist die Frage an dich. Wie kannst du das machen? Diese Reflexionzeit, dieses wo fokussiere ich? Wo bin ich? Wie kannst du das und wann? Setze eine Zeit. Nicht nur die Predigt anhören oder zuhören und denke, oh, das war eine interessante Predigt, gut gemacht, Annemarie, hoffentlich. Und dann weiter. Sondern nimm es an, sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern sei Täter des Wortes. Nimm es an, persönlich, wie kann ich das? Okay, ich stelle mir jetzt eine Zeit, wann mache ich das? Soll ich jetzt keine Angst haben und meine Sünden vor jemandem bekennen und das ins Licht bringen? Wann? Mit wem? Sei konkret und sei Täter, sei Täter des Wortes und nicht nur Hörer des Wortes. So, Gottes Herz, die vernünftige Antwort, persönliche Umsetzung. Das ist übrigens nicht nur für eine Predigt, sondern das ist auch ein super Weg, einfach immer, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn er sein Herz offenbart, dann stell dir die Fragen, was ist die vernünftige Antwort von mir darauf? Und jetzt, wie persönlich soll ich das umsetzen? Wie und wann?